In Apostelgeschichte Kapitel 8 von Vers 26 an steht die Geschichte von Philippus und dem äthiopischen Finanzminister. Philippus bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag: Mach dich auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg, und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten, und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus: Geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin, und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest? Fragte er ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? Erwiderte der Mann, und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete: Man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll. Und wie ein Lamm beim Scheren keinen Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seiner Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus: Bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemand anders? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm, von dieser Schriftstelle ausgehend, das Evangelium von Jesus. Als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser, und Philippus taufte den Mann. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt. Und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Philippus fand sich in Aschdod wieder. Er zog nordwärts und verkündete in allen Städten das Evangelium, bis er schließlich nach Caesarea kam.
Im März, am 22. können wir hier nicht im Volkshaus sein, und dann werden wir eine Taufe machen. Also wir werden dann taufen. Und weil wir das dann tun werden, das ist geplant, ich weiß aber noch nicht wo, wir müssen zuerst noch Wasser finden, dass man zu dieser Zeit auch dann untertauchen kann, möchte ich einige Gedanken darüber machen, über die Taufe. Und die Begegnung von Philippus und diesem Finanzminister eignet sich ja außerordentlich gut, um das zu tun. Philippus gehörte zu den treuen Mitarbeitern, die sich in besonderer Weise um die Anliegen der Armen kümmerten. Er war aber auch ein ausgezeichneter, begabter Verkündiger des Evangeliums. In Samaria predigte er vielen Menschen, und aufgrund seiner Predigt kamen ganz viele Menschen zum Glauben an Jesus. Und zurück in Jerusalem kommt ein Engel zu ihm und gibt ihm einen Auftrag: Mach dich auf den Weg Richtung Süden, benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Bei einer so deutlichen Anweisung ist es ja nicht verwunderlich, dass Philippus sich auf den Weg macht. Ich denke, das würde jeder von uns tun, hoffe ich wenigstens. Auf dem Weg begegnet ihm ein Reisewagen. Es war vermutlich eines der besseren Modelle, so der Art Rolls-Royce, die da die Straße hinunterzufahren kam. Denn es saß kein Geringer in diesem Fahrzeug drin als der Finanzminister aus Äthiopien. Der ist nicht im Golf gekommen, auch nicht im Smart, der hat schon was Besseres gehabt. Er war Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Und wieder bekommt Philippus eine Anweisung, und zwar vom Heiligen Geist: Geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Bisschen aufdringlich, nicht? So ganz neu an diesem Wagen nebendran zu laufen. Der Finanzminister war ein Eunuche. Eunuchen gab es in der damaligen Zeit oft, dass die so hohe Ämter einnahmen. Das waren entmannte Männer. Also wenn man einen Jungen, bevor er in die Pubertät kam, entmannte, dann hat er keinen Stimmbruch und so weiter. Dann bleibt die hohe Stimme. Wenn man das später macht, dann hat er natürlich den Stimmbruch gehabt. Das war also ein entmannter Mann. Das war nicht unüblich für solche hohe Ämter, weil die hatten keine Nachkommen. Dann hatten sie nie ihre Herrscher konkurriert mit dem, dass sie dann versuchten, ihre Nachkommen an den Herrscherhof zu bringen. Und ihre Libido hat auch nicht mehr funktioniert. So war es auch keine Gefahr für die Frauen am Hof. Nun, er war einer dieser Eunuchen, einer, der ein Ministeramt ausübte. Dieser Mann reist nach Jerusalem, um dort den Gott Israels anzubeten. Er war ein gottesfürchtiger Mensch, ein Mensch, der Gott suchte. Seine heidnische Religion befriedigte ihn offenbar nicht ganz. Deshalb ist er ein Suchender geblieben. Seine Macht und sein Reichtum konnten seine Sehnsucht und Geborgenheit, Frieden mit Gott zu haben, nicht stillen. Er reiste also circa 4000 Kilometer, 2000 hin, 2000 zurück, nicht mit dem Flugzeug, sondern mit dem Rolls-Royce, aber immerhin auch mit einem Rolls-Royce sind 2000 Kilometer eine ganz schöne Strecke. Vor allem, der ist dann nicht so schnell gelaufen wie die heutigen Autos. Nun befindet er sich auf der Rückreise und liest in seiner eben erworbenen Schriftrolle, ich nehme an, die hat er da gekauft, und vielleicht hat ihm auch ein Diener vorgelesen. Und mittlerweile läuft ja Philippus ganz dicht neben diesem Wagen her und hört, was dem Finanzminister vorgelesen wird. Und dann fragt er ihn: Verstehst du denn, was du liest? Und der Finanzminister sagt: Ja, wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? Und er bittet Philippus, mit ihm ein Stück zu fahren, damit er ihn während der Fahrt belehren kann. Das ist ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, wie Gott Menschen nachgeht, die ihn von Herzen suchen. Menschen, die wirklich auf der Suche nach dem lebendigen Gott sind, denen nimmt sich Gott an, und das ist ein hervorragendes Beispiel für das. Offenbar war dieser Finanzminister einer, der wirklich Gott suchte. Der wollte nicht nur ein bisschen religiös sein, nicht nur etwas seine Gefühle befriedigen, sondern er war auf der Suche nach Gott, und Gott handelt. Es ist wie Gott seinerzeit seinem Volk sagte: Wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen. Wer Gott sucht, dem wird Gott begegnen. Das ist etwas ganz Eindrücklich ist auch hier bei dieser Geschichte. Und so wie sich Gott gegenüber dem Finanzminister verhält, wird er sich gegenüber jedem Menschen verhalten, der ihn wirklich sucht. Gott wird sich finden lassen, und dazu will er auch uns gebrauchen. So wie er Philippus braucht, braucht er auch uns, dass wir Menschen von Jesus erzählen, wenn sie Fragen haben, dass wir bereit sind. Wie heißt denn nochmal unsere Gemeindevision? Genau. Diese Vision habe ich heute Morgen auch in einem Mail gelesen, und zwar von Björn aus Amerika. Das erste Mail, das ich erhalten habe, seit er weg ist. Er hat sich sehr über unseren Gemeindebrief gefreut, lässt euch alle grüßen. Und er hat die Gemeindevision so ähnlich zitiert und hat dazu bemerkt: eure wunderbare Gemeindevision. Und übrigens kommt er dann nach Heidelberg als Junior Professor, heißt das, dann dort an die Hochschule. Also, Menschen die suchend sind, müssen auch Menschen haben, die ihnen dann das auch erklären. Und das ist das, was wir auch wollen als Gemeinde. Wir wollen, dass Menschen mit Menschen wachsen, die durch Begegnungen mit uns zu Jesus finden, so wie jetzt dieser Finanzminister durch die Begegnung mit Philippus zu Jesus gefunden hat. Also Philippus sitzt nun auf diesem luxuriösen Wagen und erklärt dem Minister, was dieser eben Propheten Jesaja gelesen hatte, nämlich Folgendes: Man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll, und wie ein Lamm beim Scheren keinen Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seine Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Das hat er gelesen. Vermutlich auch noch das vorher und das nachher. Eine perfektere Vorlage, um das Evangelium zu erklären, gibt es doch gar nicht. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Perfekter geht es nicht. Das ist wie wenn man einen Penalty schießt und der Torwart nicht drinsteht. Also für die, die nicht wissen, was ein Penalty ist. Ein Penalty ist ein Elfmeter. Wie ich einen Elfmeter schießen kann und der Torwart ist nicht drin, so eine Vorlage hatte Philippus. Er hat wirklich bessere Vorlage, um das Evangelium zu erklären, gibt es gar nicht. Und Philippus wird ihm berichtet haben, dass hier von Jesus die Rede ist. Er wird berichtet haben, dass er für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Er wird erzählt haben von der Auferstehung, wie sie überrascht waren, als er auferstanden war und sie den Auferstandenen gesehen hatten. Und Philippus wird berichtet haben, wie sich in Jerusalem am Pfingsten über 3000 Menschen taufen ließen auf den Namen von Jesus und dem Vater, den Sohn des Heiligen Geistes. Und als sie an einer Wasserstelle vorbeifahren, fragt dieser Finanzminister: Hier ist Wasser, spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Nein, spricht nichts dagegen. Sie steigen aus und Philippus tauft ihn. Es ist ganz selbstverständlich für diesen Mann, dass wenn er jetzt sein Leben Jesus anvertrauen will, dass er das durch die Taufe bezeugt. Das ist eine ganz normale Bekehrung. Deshalb habe ich das ein bisschen und meinen Titel ein bisschen provokativ gemacht. Vor allem den zweiten. Das ist eine ganz normale Bekehrung. Wer sein Leben Jesus anvertraute, ließ sich sofort taufen. Das war die Regel. Die Vorstellung, dass ein Christ nicht getauft ist, war für die damaligen Christen unvorstellbar. Ein Christ war einfach getauft. Das ist eigentlich ganz klar. Denn Jesus sagte schon im Missionsbefehl: Geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und mir gefällt dieser unkomplizierte Ausdruck des Glaubens. Und übrigens, wenn ihr einmal achtet, auch in der Bibel, wenn die Gläubigen angesprochen werden, werden sie immer angesprochen, die ihr getauft seid auf den Namen Jesu Christi. Es wird nicht gesagt, also die ihr nicht getauft seid auf den Namen Jesu Christi, aber auch die, die getauft sind, auch die sollen sich angesprochen fühlen. Das gab es einfach nicht. Das war einfach nicht so in den Köpfen drin. Ich hätte auch am liebsten hier ein Taufbecken. Und wenn jemand heute Morgen denkt, jawohl, diesem Jesus möchte ich jetzt folgen, der ist für mich gestorben, ist auferstanden, das möchte ich tun, dann möchte ich, dass der nach vorne kommen kann und ich taufe ihn sofort, fertig. Dann haben wir noch einen Kleiderschrank, dann kann er sich noch frisch einkleiden. Das ist eine ganz normale Bekehrung. Die Taufe war einfach praktisch der Ausdruck dessen, was man glaubte. Noch eine Bezeugung des Glaubens. Aus heutiger Sicht hätten wir da noch einige Fragen an Philippus zu stellen. Darf man diesen Mann so schnell taufen? Bist du sicher, dass er wirklich alles richtig begriffen hat? Sollte man mit der Taufe nicht zuwarten und beobachten, ob seine Bekehrung wirklich echt ist? Ob sich das in seinem Leben auswirkt? Sollen wir nicht warten, bis er sich im Glauben bewährt hat und ihn dann taufen? Taufe als eine Art Auszeichnung eines gutgläubigen Menschen. Ist es nicht unverantwortlich, einen Menschen zu taufen, ohne zu wissen, wohin er nachher geht? Ob er überhaupt eine Gemeinde findet, in der er Gemeinschaft pflegen kann und im Glauben wachsen kann? Ist es nicht unverantwortlich, einfach zu verschwinden nach der Taufe? Wir behandeln die Taufe in unseren Köpfen, wie wenn sie mit der Bekehrung nichts zu tun hätte. Wie wenn das etwas ganz Spezielles wäre, das irgendwann nachher kommt. Deshalb sind unsere Bekehrungen streng betrachtet abnormal. Weil meistens die Taufe fehlt. Auch meine Bekehrung war absolut abnormal. Ich ließ mich Jahre nachher taufen. Schauen wir mal, warum das heute so ist. Zu Beginn des 4. Jahrhunderts, als Konstantin der Große den christlichen Glauben anerkannte und sich das Christentum langsam zu einer Art Staatsreligion entwickelte, wurde man nicht mehr Christ, weil man Buße tat und sein Leben freiwillig Jesus anvertraute. Oft war es so, dass die Menschen in einem Volk den Glauben ihrer Herrscher annehmen mussten. Es gab sogar Völker, in denen man die Menschen unter Androhung des Todes zum christlichen Glauben zwang. Kein Mensch kann einen echten Glauben, zu einem echten Glauben gezwungen werden. Das ist unsinnig. Das geht einfach nicht. Zu echtem Glauben kann man nicht gezwungen werden. Echter Glaube kann nur dort entstehen, wo Menschen sich ganz und gar freiwillig entscheiden. Man kann Menschen in etwas hineinzwängen, man kann Menschen fanatisieren. Aber echter Glaube kann nur immer auf der Grundlage der Freiwilligkeit entstehen. Ein Mensch, der das wirklich will und nicht gezwungen wird. Die Verstaatlichung des Glaubens führte zu der nun seit Jahrhunderten praktizierten Säuglingstaufe. Und wir sind mit dieser Praxis groß geworden, wenigstens die, die in der Volkskirche aufgewachsen sind. Und es gehört ganz selbstverständlich zu unserem kulturellen Leben. Was man macht, wird gar nicht mehr groß hinterfragt. Selbst wenn man nie in die Kirche geht, lässt man seine Kinder in der Regel taufen. In der Reformationszeit, als einige Christen in Zürich sich weigerten, ihre Kinder taufen zu lassen, sorgte die Stadtregierung von Zürich, wohlbemerkt, die Stadtregierung von Zürich für Ordnung. Den Eltern wurde eine Frist gesetzt, innerhalb derer sie ihre Kinder zu taufen hätten. Wenn sie das nicht tun, dann müssen sie mit ihrer ganzen Familie die Stadt verlassen, Haus und Gut zurücklassen. In Zürich, gut einige Jahre früher, aber immerhin. Und kurze Zeit später wurde Felix Manz, ein Führer der Täuferbewegung von Zürich, in der Limmat ersäuft, weil er anders über den Glauben dachte. Es ging da eigentlich, den Täufern ging es eigentlich gar nicht um die Taufe. Das ist ein Irrtum, man hat ihnen dann den Namen gegeben. Den Täufern ging es um die Überzeugung, dass man eben zum Glauben an Jesus durch eine freiwillige Entscheidung kommt. Die Taufe war nur so ein Nebenschauplatz. Zwingli selber sah in der Täuferbewegung, obwohl er ursprünglich einer der Mitbegründer dieser Bewegung war, eine Bedrohung der Volkskirche. Denn wenn nur noch die Menschen getauft werden, die wirklich Christen werden, wäre das der Anfang des Untergangs der Volkskirche. Die Säuglingstaufe sichert den Volkskirchen ihren Nachwuchs. Denn mit der Taufe wird man Mitglied der Kirche. Und niemand fragt die Kinder, ob sie an Jesus glauben möchten. Und die leeren Kirchen heute zeigen uns doch, dass die Säuglingstaufe den Glauben weder begründen noch erwecken kann. Diese Tradition ist tief in unserem Denken verankert. So lassen Eltern, die mit dem christlichen Glauben nicht viel anfangen können, ihre Kinder trotzdem taufen, gemäß dem Motto, nützt es nichts, so schadet es nichts. Ich kenne Leute, die gehen das ganze Jahr in die Kirche, die sind an der Hochzeit in die Kirche gegangen und als sie die Kinder taufen ließen und vielleicht auch bei den Abdankungen. Aber man lässt die Kinder taufen, nützt es nichts, so schadet es nichts. Ich stelle jedoch fest, dass gerade bei Menschen, die ihr Leben Christus anvertraut haben und in der Bibel lesen, sich die Frage der Taufe relativ schnell stellt. Das fasziniert mich eigentlich auch. Doch lassen Sie sich nicht taufen, weil Sie vielleicht in einer Gemeinde sind, die die Glaubenstaufe nicht praktiziert. Wir praktizieren sie. Bei uns kann man sich taufen lassen. Oder Sie lassen sich aus einem falschen, verstandenen Verantwortungsgefühl gegenüber Ihrer Familie nicht taufen. Sie möchten Ihre Angehörigen nicht brüskieren. Ich meine aber, der Wille Gottes steht höher, sollte höher gewichtet werden. So wie die Apostel sagten, Gott muss man mehr gehorchen als den Menschen. Nun, aufgrund der Verwurzelung der Säuglingstaufe in unserem Denken gibt es verschiedene Erklärungsversuche, warum man Säuglinge taufen sollte und warum man die Glaubenstaufe nicht praktizieren soll. Und einige dieser Überzeugungen möchte ich erwähnen. Eine weit verbreitete Überzeugung ist folgende: Wenn ich zum Glauben an Jesus komme, tritt meine Kindertaufe in Kraft. Das hört man von vielen. Dann tritt die Kindertaufe in Kraft. Mit der Bekehrung wird sozusagen die Taufe, die an mir vollzogen wurde, wach geküsst. Jetzt war Schneewittchen, die wach geküsst wurde? Tonrösschen wurde wach geküsst. Da wird wie die Taufe, die schlummert, wird wie wach geküsst. Mit der Bekehrung bekommt dann praktisch ihre Kraft zum Tragen. Die Kindertaufe wird als eine vorlaufende Gnade Gottes verstanden. Und ich bin auch überzeugt von der vorlaufenden Gnade Gottes. Nur durch die vorlaufende Gnade Gottes haben wir zu Jesus gefunden. Denn er hat uns zuerst geliebt. Gott liebte uns, bevor wir zu ihm kommen. Das ist aber nichts anderes als vorlaufende Gnade. Aber die gilt für jeden Menschen, ob er getauft ist oder nicht. Jesus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Das ist vorlaufende Gnade. Aber die vorlaufende Gnade hat nichts mit der Kindertaufe zu tun. Wäre das der Fall, dann hätte Gott uns praktisch wie ein Werkzeug gegeben, dass wir die Austeiler der Gnade würden. Wir taufen Kinder und dann sind die praktisch privilegiert gegenüber den Ungetauften. Wir vermitteln dann die vorlaufende Gnade Gottes. Das ist einfach in meinen Augen nicht haltbar. Die vorlaufende Gnade Gottes kommt von Gott und nicht durch eine Handlung, die wir vollziehen. An einer Säuglingstaufe werden wohl viele schöne und wichtige Dinge gesagt, die aber mit dem, was die Bibel unter Taufe versteht, gar nichts zu tun haben. Wenn wir einer Handlung ein falsches Etikett aufkleben, so ist die Handlung deswegen nicht richtig. Entscheidend ist der Inhalt, nicht das Etikett. Wenn ich hier einen Stuhl hinstelle und euch erkläre, das sei ein Tisch, weil er eine Ablagefläche hat und von vier Beinen getragen wird, glaubt ihr mir das ja auch nicht. Und in dieser Art und Weise argumentiert man und gibt eigentlich einer Handlung einfach den falschen Namen. Viele finden es als ein schlimmes Vergehen, wenn sich ein Erwachsener taufen lässt, der schon als Säugling getauft worden ist. Das kann bei Pfarrern sogar zur Amtsenthebung führen. In der Apostelgeschichte gibt es eine Begebenheit, die deutlich macht, dass es sogar Leute gibt, die zweimal getauft wurden. Paulus traf Leute unterwegs und fragte sie, was für eine Taufe ist denn an euch vollzogen worden? Sie antworten, die Taufe des Johannes. Und dann erklärt Paulus, Johannes rief das israelitische Volk zur Umkehr auf und taufte die, die seinen Aufruf folgten. Aber er verband damit die Aufforderung an den zu glauben, der nach ihm kommen würde, nämlich an Jesus. Und als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus taufen. Paulus sagte dann nicht, ja, Johannes, auch Jesus hat sich ja von Johannes taufen lassen. Und jetzt, wenn ihr an Jesus glaubt, tritt die Kraft dieser Taufe von Johannes in Kraft. Nein, er hat sie dann auf den Namen von Jesus getauft. Und da die Säuglingstaufe eigentlich keine Taufe ist, sondern einfach den falschen Namen trägt, steht einer Glaubenstaufe eigentlich gar nichts im Weg. Die Täufer bezeichneten zur Reformationszeit die Pfarrer, die Kinder tauften, unter ganz schrecklichen Ritualen übrigens, wie man das heute glücklicherweise nicht mehr macht, bezeichneten sie als Kinderwäscher. Mit dem wollten sie sagen, das hat überhaupt nichts mit Taufe zu tun. Ihr wascht zwar die Kinder mit euren ganzen Ritualen, aber mit dem, was Taufe in der Bibel meint, hat das gar nichts zu tun. Und deshalb sind wir gar keine Wiedertäufer, weil das gar keine Taufe sein kann. Übrigens teile ich die Meinung dieser Täufer. Überrascht euch das jetzt? Eine weitere Überzeugung besteht darin, dass ich mir sage, es sei wichtig, an Jesus zu glauben und ihm treu nachzufolgen. Schließlich rettet der Glaube an Jesus für Zeit und Ewigkeit, nicht die Taufe. Wichtig. Da bin ich auch zutiefst überzeugt. Das würde ich unterschreiben. Nicht die Taufe rettet, sondern der Glaube an Jesus, ganz eindeutig. Und deshalb denken diese Christen, ist es gar nicht nötig, dass ich mich taufen lasse? Durch meinen Lebenswandel bezeuge ich sowieso öffentlich, dass ich Christ bin. Meine Arbeitskollegen, Freunde und Familienmitglieder wissen eh alle, dass ich Christ bin. Also was soll das dann, dass ich mich noch taufen lasse? Stillschweigend gehen wir dann jedoch darüber hinweg, dass Jesus deutlich den Befehl zur Taufe gab. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das hat Jesus gesagt, wenn ich das mal hier nochmals erwähnen darf. Das ist nicht eine Idee, die irgendjemand von uns erfunden hat. Wir gehen einfach darüber hinweg, dass es für die Apostel selbstverständlich war, sich taufen zu lassen. Und sie die Menschen tauften. Auch Paulus, als er zum Glauben kam, als er wieder sah, was hat er gemacht, was war das Nächste? Er hat sich taufen lassen. Das war einfach so absolut etwas Normales. Und auf die Frage der Menschen nach der Predigt des Petrus, was sie tun müssten, wenn sie Jesus nachfolgen wollten, antwortete Petrus, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Also lasst euch taufen. Das ist völlig klar. Jeder lasse sich taufen. Aber ich bin ja nicht jeder. Ich gehöre nicht zu jeder. Wir sind Individualisten. Die Apostel mögen dazu gehört haben. Aber ich bin ein spezieller Fall, ich habe eine andere Geschichte. Und so dachte ich auch einmal, dass ich nicht jeder bin, dass das für mich nicht nötig war. Das war eigentlich mein Argument immer, dass ich dachte, ich komme aus der Volkskirche, aus der Landeskirche, und ich dachte immer, die Leute, die wissen, dass ich Christ bin, ich habe das bezeugt, was soll ich mich jetzt noch taufen lassen? Das war eigentlich mein Argument. Alles andere war mir klar, dass die Kindertaufe eigentlich keine Taufe ist. Das war für mich überhaupt kein Thema. Das war für mich eigentlich eines der Hauptargumente, dass ich dachte, dann war ich auch noch nicht in einer Gemeinde, die das praktizierte und so weiter. Und als wir dann in eine Gemeinde kamen, die die Taufe praktizierte, ließen wir uns dann mit der Zeit auch taufen. Und eine Sache hat mich dann noch komplett überführt, nämlich mich taufen zu lassen, Weil Jesus selbst, der es überhaupt nicht nötig gehabt hätte, sich taufen zu lassen, hat sich sogar von Johannes taufen lassen. Also, warum soll ich mich dann hier sagen, wenn mein Herr sich taufen lässt, gut, die Taufe des Johannes, aber immerhin. Er hätte, wenn jemand diese Taufe nicht nötig gehabt hätte, wäre es Jesus gewesen. Und er hat sich trotzdem taufen lassen. Abgesehen davon ist Taufe auch etwas Wunderschönes. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Also, wenn wir taufen, sind 50-80% von uns zu Tränen gerührt. Es gibt einfach nichts Fantastischeres als das, was die Taufe ausdrückt. Da gehen Menschen, werden Menschen untergetaucht, gestorben mit Christus und zu neuem Leben erweckt mit Jesus. Also deutlicher und einfacher und schlichter kann man gar nicht sagen, was Glaube eigentlich bedeutet und was Gott an uns getan hat. Nun, was spricht dagegen, dass ich mich taufen lasse? Es gibt nur einen einzigen biblisch vertretbaren Grund, warum ich nicht taufen könnte. Welcher? Ja, Unglaube. Das ist der einzige Grund. Wenn jemand nicht an Jesus glaubt, kann ich ihn nicht taufen. So einfach ist das. Es gibt wirklich nur einen Grund, Unglaube. Wer Jesus sein Leben nicht anvertraut und seine Schulden nicht bekennt, der kann nicht getauft werden. In der Bibel wird die Taufe immer im Zusammenhang mit der Umkehr eines Menschen in Verbindung gebracht. Das könnt ihr durch die ganze Bibel durchgehen, ihr werdet das sehen. Und in früheren Bibelübersetzungen findet man noch einen Vers 37, den haben nicht mehr alle drin. Das ist eine spätere Hinzufügung. Und deshalb erscheint es in neueren Texten nicht mehr. In späteren Schriften wollte man vermutlich an dieser Stelle klarstellen, dass man nicht das, was hier geschieht, als eine Handlung versteht, die nichts mit der Überzeugung zu tun hat. Da wollte man das noch festhalten für die Nachwelt, dass das, was hier geschieht, eine Handlung ist, die aus Überzeugung geschehen muss und nicht einfach ein Ritual von der Waschung ist. Und deshalb heißt es im Vers 37, Philippus aber sprach, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so kann es geschehen. Er aber antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Also wenn du von ganzem Herzen glaubst, damit wollten vermutlich die diese Einfügung gemacht haben, ausdrücken, wie wichtig das ist, dass das eine Handlung ist, wo eine Überzeugung dahinter steht und nicht einfach ein Taufritual. Oder irgendein Sakrament, das an jemandem vollzogen wird, ohne dass er irgendetwas innerlich dazu zu sagen hat. Wenn ich an Jesus, den Sohn Gottes, glaubt, den kann man nicht taufen. Weder Säuglinge, und die glauben in der Regel ja nicht an Jesus, wie sollen sie auch, noch erwachsene Menschen. Die Voraussetzung für die Taufe ist der Glaube an Jesus Christus. Spricht etwas dagegen, dass ich mich taufen lasse? Schade, dass diese Frage, die dem natürlichen Wunsch eines Menschen entspricht, der Jesus begegnet ist, heute so vielen Hindernissen ausgesetzt ist. Wie gesagt, am liebsten hätte ich hier ein Taufbecken und wenn jetzt jemand sagt, jawohl, ich will Jesus nachfolgen, dann würde ich ihn jetzt am liebsten taufen, fertig, Punkt. Die Taufe ist nichts anderes als praktisch die Sichtbarmachung dessen, was ich jetzt tun möchte. Also, schade, dass das so verformt worden ist durch diese Jahrhunderte. Diese Predigt, die ich heute halte, die wär zur Zeit der Apostel undenkbar gewesen. Die haben alle da gesessen und gedacht, von was spricht er überhaupt? Wir sind ja alle getauft, das ist selbstverständlich. Jeder, der sich bekehrt, wird getauft. Was macht er für ein Theater? Die wären nicht einmal auf die Idee gekommen, über diesen Text diese Betonung hineinzugeben und diese Gedanken zu machen. Weil das so selbstverständlich, eine normale Bekehrung, da wird man getauft. Und doch, wir stellen uns die Frage, warum muss ich mich taufen lassen? Ist das wirklich nötig? Ich habe noch für die, die noch nicht getauft sind, aber auch die getauft sind, dürfen das gerne lesen, Gedanken zur Taufe hinten ein Blatt aufgelegt, das ihr mit nach Hause nehmen könnt, um das zu überlegen. Und meine Antwort aufgrund vom Wort Gottes ist klar, du sollst dich taufen lassen, wenn du noch nicht getauft bist. Warum nicht? Das ist eine schöne Sache. Wunderschöne Sache, Taufe. Du kannst jetzt gleich Nägel mit Köpfen machen, denn am 22. März im Jahr 2009 führen wir eine Taufe durch. Taufgottesdienst. Ergreife diese Gelegenheit. Und wenn du Jesus lieb hast, ihm gern nachfolgst, dann hindert dich aus biblischer Sicht überhaupt nichts, dich taufen zu lassen. Im Gegenteil, alles spricht dafür. Und ich habe auch eine Liste aufgelegt, ich habe es euch auch aufgeschrieben, am 24. Januar, glaube ich, um 10 mache ich ein Informationstreffen für die, die jetzt noch Fragen haben, die sich gerne taufen lassen möchten, noch Fragen haben, sind da herzlich willkommen. Ihr habt eine Liste, wo ihr euch da eintragen könnt. Wie gesagt, ungetaufte Christen gibt es theoretisch eigentlich gar nicht. Jesus wird sich freuen, wenn du dich taufen lässt. Ich bete mit uns. Ja, Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, auferstanden und jetzt zu Rechten vom Vater sitzt. Das ist eine wunderbare Botschaft. Und wenn wir an dich glauben, so sind wir mit dir gestorben und zu neuem Leben auferstanden. Das haben die ersten Christen das bis heute durch die Taufe bezeugt, dass sie mit dir gestorben sind und zu neuem Leben erweckt wurden. Herr, schade, dass diese schöne Praxis so überlagert ist von Hindernissen durch die jahrhundertealte Geschichte. Es würde mich freuen, wenn wir wieder mehr zu diesem Ursprünglichen zurückfinden. Dass wir die Taufe nicht als etwas Extras sehen, das dann dazukommt, sondern eine Selbstverständlichkeit, wenn wir zu dir kommen. Wodurch wir bezeugen, dass wir deine Kinder sind. Danke, Herr Jesus, dass wir ja, dir gehören dürfen und dass wir dir nachfolgen können.